Herzlich willkommen zu Herzcheck, einer weiteren Folge eures Podcasts, in dem es sich um die Herzgesundheit und Erkrankungen des Herzens dreht. Heute geht es mittlerweile in die 8. Folge. Die Winterpause ist vorbei und ich habe endlich wieder Zeit gefunden, auch eine neue Folge aufzunehmen. Heute soll es um die Verdickung des Herzens gehen. Also das heißt, warum wird ein Herzmuskel dicker, nicht größer? Das kann auch passieren, aber primär geht es um die Verdickung des Herzmuskels. Der Herzmuskel ist ja, wie das Wort schon sagt, ein Muskel und kann sich deutlich verdicken. Wir sprechen dann von einer sogenannten Hypertrophie, also einer Verdickung des Muskels, und in dem Fall der Herzmuskelhypertrophie, das wäre der richtige Fachbegriff, oder auch Myokard, das wäre der Herzmuskelmyokardhypertrophie. Es gibt eine Menge an Erkrankungen oder Bedingungen, die dazu führen können, dass der Herzmuskel verdickt. Da gehören unterschiedliche Erkrankungen dazu, von seltenen Stoffwechselerkrankungen bis zu etwas häufigeren Erkrankungen, aber auch genetische, also vererbbare Erkrankungen, die nur den Herzmuskel betreffen. Ich werde versuchen, etwas Klarheit da hineinzubringen. Es geht erstmal darum, was löst diese Verdickung aus, also welche Erkrankungen können dahinter stecken. Und dann sprechen wir auch noch ein bisschen über Begleitsymptome und mögliche therapeutische Konsequenzen. Los geht es vielleicht erstmal mit der Basisdiagnostik. Also das heißt, wie finde ich heraus, dass ein Herzmuskel verdickt ist? Die Basisdiagnostik in der Kardiologie besteht immer aus einem EKG und dann einem Ultraschall. Also das heißt, die Echokardiographie, das wäre der Ultraschall des Herzens. Und dann sehen wir eigentlich schon, ob ein Herzmuskel verdickt ist. Was wären nun die nächsten Schritte? Also wenn die Herzmuskelverdickung nun diagnostiziert ist und wir nicht direkt auf Anhieb eine ganz eindeutige Erklärung haben, was selten der Fall ist, gehört die Herz-MRT-Diagnostik quasi als nächster Schritt, oder das wäre der nächste Schritt der Diagnostik. Denn in der Herz-MRT-Diagnostik, das ist eine strahlungsfreie, nicht invasive Diagnostik, haben wir die Möglichkeit, tiefen Einblick in die Herzfunktion zu werfen, aber auch durch bestimmtes multiparametrisches Mapping, das sei jetzt mal als Technik genannt, als auch durch kontrastmittelverstärkende Aufnahmen die Möglichkeit, eine Analyse des Herzmuskelgewebes durchzuführen, um so weitere Rückschlüsse auf die mögliche Ursache der Herzmuskelverdickung zu erhalten. Fangen wir vielleicht mal mit einer sehr häufigen Ursache oder wahrscheinlich auch der häufigsten Ursache der Herzmuskelverdickung an. Das ist ein jahrelanger Bluthochdruck, der nicht vernünftig eingestellt ist. Das heißt, das Bluthochdruckherz. Bluthochdruck wird ja häufig nicht bemerkt. Typischerweise fällt es dann mal als Zufallsbefund auf, dass der Blutdruck erhöht ist. Und wenn ein langjähriger Bluthochdruck besteht, führt es dazu, dass der Herzmuskel ständig gegen einen erhöhten Druck ankämpfen muss. Und das Ganze kann man sich ähnlich vorstellen, wie wenn mit erhöhten Gewichten trainiert wird, kommt es irgendwann dazu, dass der Herzmuskel sich verdickt. Und dies ist dann die Folge des langjährigen Bluthochdrucks, das sogenannte Bluthochdruckherz. Eine weitere nicht seltene Erkrankung, die zum Verdickung des Herzens führt, ist die sogenannte hypertrophe Kardiomyopathie. Schwieriges Wort, werde ich jetzt erklären. Hypertroph heißt einfach vermehrtes Wachstum, also verdicktes Wachstum. Kardiomyopathie heißt Herzmuskelerkrankung, also eine Herzmuskelerkrankung, die mit einer Verdickung des Herzens einhergeht. Das ist primär die häufigste vererbbare Herzmuskelerkrankung. Die genetische Grundlage dafür sind Mutationen im Bereich des Sarkomers, einer Funktionseinheit, einer entscheidenden Funktionseinheit des Herzens, was wir Sarkomer nennen. Und je nach Mutationsart sind unterschiedliche Teile dieser Funktionseinheit betroffen und es bekommt zu einer Störung der jeweiligen Aufbaueinheit. Das Ganze mündet dann in einer Verdickung des Herzens. Die Verdickung per se ist dann aber auch nicht ein vollkommen normal funktionsfähiges Herzmuskelgewebe, sondern kann in der Herzmuskelfunktion gestört sein. Es kann zu Umbauprozessen kommen, also das heißt zu Fibrose, also zu narbigen Veränderungen im Herzmuskel. Und diese Erkrankung ist dann doch am ehesten die zweithäufigste Ursache der Herzmuskelverdickung. Die nächste Erkrankung, die sicherlich wichtig ist bei Herzmuskelverdickung in der Differentialdiagnostik zu betrachten, wäre die sogenannte Amyloidose. Bei der Amyloidose handelt es sich um quasi eine Speichererkrankung. Also es kommt zur Ablagerung vom sogenannten Amyloid. Das ist ein fehlgefaltetes Protein, also Eiweiß. Und es gibt unterschiedliche Arten der Amyloidose, die dieses auslösen können. Es gibt eine primäre Amyloidose und es gibt eine sekundäre Form, das heißt Grunderkrankung, die mit einem vermehrten Amyloid einhergehen und dann zu dieser Herzmuskelverdickung führen. Und wie gesagt, diese primäre Form, bei der primär nur der Herzmuskel betroffen ist, in Folge kann aber auch andere Organe betroffen sein. Bei der primären Form finden wir häufig noch zusätzlich ein sogenanntes Karpaltunnelsyndrom. Der Karpaltunnel, der ist an der Hand eine Sehnenscheide, quasi ein Tunnel, wodurch Nerven laufen. Und wenn dieser sich verdickt, auch durch diese Amyloidablagerung, kommt es zur Einengung der Nerven und typischerweise Kribbeln in den Händen, Schmerzen in den Händen und im schlimmsten Fall auch Sensibilitäts-, also Gefühlsausfall und dann Einschränkung der motorischen, also der Bewegungsfunktion. Das nur mal gesagt, was zusätzlich an Begleitsymptomen bestehen kann bei der Amyloidose und dann vor allen Dingen bei der primären Form der Amyloidose, der sogenannten ATTR-Amyloidose. Diese tritt häufig eher im fortgeschrittenen Alter auf, während sekundäre Formen dann doch auch eher frühzeitig auftreten können. Also im jüngeren Erwachsenenalter. Eine weitere Krankheit, die eine Herzmuskelverdickung verursacht, ist das sogenannte Anderson-Fabry-Syndrom. Auch dies ist formal eine, sagen wir mal, Speicher-Stoffwechselerkrankung, um das etwas vereinfacht darzustellen. Es kommt zu einer durch eine fehlenden Enzymaktivität. Enzyme sind wichtig im Stoffwechsel. Das genau betroffene Enzym ist die Alpha-Galactosidase A, also kurz AGLA genannt. Und durch diese fehlende Enzymaktivität kommt es zum Anstau und Ablagerung von Produkten, den sogenannten Glykosphingolipiden. Die lagern sich dann an. Im Herzmuskel sehen wir dadurch eine Verdickung. Auch hier dann keine bessere Funktion des Herzmuskels, sondern eher eine schlechtere Funktion, also im Herzen. Sorgt das Ganze dann für eine Verdickung des Herzmuskels und möglicherweise auch Umbauvorgänge, also Fibrose und Umbauvorgänge, sodass der Herzmuskel nicht so gut funktioniert wie ein gesunder Herzmuskel. Diese Stoffwechselprodukte lagern sich aber nicht nur am Herzen ab, sondern können auch Nervenschmerzen hervorrufen, vor allen Dingen Schmerzen in den Händen und in den Füßen. Das wäre zum Beispiel noch ein weiteres Symptom. Die treten häufig attackenweise auf, diese Schmerzen. Es kann im weiteren Verlauf zu Zeichen der Herzschwäche kommen durch die Verdickung des Herzens. Ich hatte ja gesagt, dass das Herz nicht dann eindeutig gut funktioniert. Wenn diese Erkrankung festgestellt wird, das wird dann mit weiteren Tests gemacht, primär erstmal mit einem Labortest und dann in einer genetischen Analyse, dann kann diese Erkrankung auch häufig aufgehalten werden durch eine Enzymersatztherapie. Also hier sehen wir auch schon ganz guten therapeutischen Ansatz. Weitere eher seltene Ursachen, die eine Verdickung des Herzens verursachen, sind sogenannte Mitochondrienpartien. Die Mitochondrien ist wahrscheinlich allen ein Begriff. Das sind kleine Einheiten in unseren Zellen, die letztendlich für die Energiebereitstellung verantwortlich sind. Deswegen nennt man sie auch Kraftwerke der Zelle. Und betroffen sind diese Mitochondrien. Und da die Mitochondrien überall vorkommen, können sie natürlich auch unterschiedliche Symptome auslösen. Die Mitochondrien sind dann nicht in einem bestimmten oder immer in einem bestimmten Bereich betroffen, sondern in unterschiedlichen Aufbaueinheiten betroffen. Und dann kann es prinzipiell zu unterschiedlichen Symptomen kommen. Neben der Herzverdickung, die dann ausgelöst werden können, können Herzrhythmusstörungen auftreten. Es können neurologische Symptome auftreten, Taubheit, verzögerte Entwicklung, so insgesamt sehr breite Kette an möglichen Symptomen. Die Mitochondrien werden primär durch die Mutter vererbt. Möglicherweise gibt dann auch die Familiengeschichte schon Hinweise. Eine weitere seltene Erkrankung wäre die Friedreich-Ataxie, auch eine Erberkrankung mit verminderter Expression des sogenannten Frataxin. Also das ist ebenfalls ein Eiweiß, was im Eisenstoffwechsel der Mitochondrien seine Funktion hat. Und wenn dies fehlt, kann weniger Energie durch die Mitochondrien produziert werden und die Anfälligkeit für oxidativen Stress, also für Stoffwechselstressprodukte, ist erhöht. Und dadurch kann es dann zu Symptomen wie allgemeiner Schwäche beispielsweise kommen, zu Sprachschwierigkeiten, zu Schwerhörigkeit, zu Schluckstörung, also Lageempfindung, Vibrationsempfindung, also die Nervenfunktion ist gestört. Wir sehen ein großes Bild, was dadurch ausgelöst werden kann. So viel zu dieser eher seltenen Erkrankung. Noch eine weitere seltene Erkrankung wäre die Glykogenspeichererkrankung. Glykogen ist ja letztendlich der Kohlenhydratspeicher, wenn wir so wollen. Und wenn dieses gestört ist, lagert es sich die Glykogene im unterschiedlichen Gewebe, unter anderem im Herz ab und sorgen dann für eine Verdickung des Herzens. So viel erstmal zu den vielen unterschiedlichen Ursachen und den möglichen Begleitsymptomen. Eine vielleicht doch noch recht wichtige Ursache, die sogenannte Aortenklappenstenose, also eine Verengung der Aortenklappe, das ist die Klappe zwischen der linken Hauptkammer und der Hauptschlagader, der sogenannten Aorta, also die Ausflussklappe der linken Hauptkammer. Und wenn die verengt ist, was häufig im Alter dann passieren kann oder primär doch eher eine Erkrankung im Alter ist, kommt es zu einer Verengung. Das heißt, das Blut, was ausgeworfen wird, muss durch einen schmaleren, ich sag jetzt mal, Tunnel gedrückt werden und dadurch entsteht ständig eine Druckerhöhung im Herzmuskel, was dann auch wieder ähnlich wie bei der Bluthochdruckerkrankung durch eine erhöhte Arbeitskraft, die aufgewendet werden muss, kommt es dann zu einer Verdickung des Herzens. So viel erstmal zu den unterschiedlichen Ursachen einer Herzverdickung. Und ich würde das ganz gerne ein bisschen zusammenfassen. Also die häufigsten Ursachen der Herzverdickung sind das Bluthochdruckherz, die hypertrophe Kardiomyopathie, die Amyloid, das Anderson-Fabry-Syndrom und natürlich dann auch im höheren Alter die Aortenklappenstenose. Das erstmal als Übersicht zu den Erkrankungen. Jetzt noch kurz zur Diagnostik. Also ganz wichtig wäre, dass wir erstmal die Anamnese, also die Beschwerden, und beschreiben lassen. Welche Beschwerden gibt es? Denn diese Beschwerden, ich hatte das vorhin schon mal bei unterschiedlichen Erkrankungen mit erwähnt, denn die unterschiedlichen Beschwerden können uns auch schon Rückschlüsse auf die mögliche vorliegende Ursache geben. Das heißt, da ist ganz wichtig, auch abzuklappern, ob es neurologische Probleme gibt, ob es Sensibilitätsstörungen gibt beim Karpaltunnelsyndrom, ob es Schmerzen hier in den Handgelenken gibt oder ähnliches. Vorerkrankung, ganz wichtig, die Amyloidose. Ich hatte ja gesagt, es gibt eine sekundäre Form, also auch da Vorerkrankung gibt es chronische entzündliche Erkrankungen, ähnliches, die wären sicherlich auch wichtig. Dann müssen wir das, gibt es in der Familiengeschichte eine Herzmuskelerkrankung? Ich hatte gesagt, die sogenannte hypertrophe Kardiomyopathie ist eine primär vererbte Erkrankung. Es gibt natürlich auch Spontanmutationen, aber häufig ist die vererbte Version. Das heißt, gibt es in der Familienerkrankung Herzmuskel oder in der Familiengeschichte Erkrankungen, Herzmuskelerkrankung, gibt es einen plötzlichen Herztod in der Familiengeschichte? Dann kommt die Diagnostik, die Basisdiagnostik, die aus einem EKG und dem Herzultraschall besteht. Dann weiterführend, wenn wir die Diagnose einer Herzverdickung haben, die Herz-MRT-Diagnostik im Regelfall zur weiteren Differenzierung des Herzmuskelgewebes, um weitere Rückschlüsse auf die mögliche Ursache der Herzverdickung bereits zu bekommen und anhand dessen dann die weiteren Labortests, also Laborwerte, werden da bestimmt unterschiedliche Laborwerte. Ich hätte vorhin gesagt, man kann die Enzymaktivität beispielsweise bei dem Anderson-Fabry-Syndrom bestimmen. Gibt aber auch dann anschließend noch genetische Tests. Das heißt, bei bestimmten Erkrankungen können wir bereits genetische Mutationen, also Mutationen im Erbgut, nachverfolgen von gewissen Proteinen, sodass wir darauf Hinweise bekommen, welche Erkrankung dann letztendlich vorliegt. Anhand der unterschiedlichen Diagnostik haben wir dann hoffentlich die führende Diagnose gefunden und können dann dementsprechend auch therapieren. Das heißt, anhand der Diagnostik richtet sich dann oder anhand der Ergebnisse richtet sich dann auch die Therapie aus. Es gibt nicht eine allgemeine Therapie für alle verdickten Herzen. Beim Bluthochdruck wäre die Therapie natürlich die adäquate Einstellung des Bluthochdrucks. Beim Fabry-Syndrom haben wir die Möglichkeit einer Enzymersatztherapie. Bei der Amyloidose haben wir bereits unterschiedliche Therapieschemata. Bei der hypertrophen Kardiomyopathie haben wir auch eine spezifische Therapie. Und bei der Aortenklappenverengung ist dann die Operation bzw. Ersatz der Aortenklappe die Therapie der Wahl. Also ihr seht, es gibt unterschiedliche Erkrankungsbilder, die diese Verdickung des Herzmuskels auslösen können. Und viele Möglichkeiten der Diagnostik, zentral dann die Herz-MRT-Diagnostik und anhand dessen dann die weiteren Labortests und die genetischen Tests und dann letztendlich die jeweilige maßgeschneiderte Therapie. Ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben und würde mich freuen, wenn ihr auch wieder in die nächste Folge reinhört.